Thema die wehende Erde möchte kurz auf ein letztes. Das Thema war eine neue Weltordnung. Es geht dabei um Daniel Kapitel 2 und dort ab Vers 1. Wir alle kennen diese Geschichte. Es geht um Nebukadnezars Traum. Die Statue, Kopf aus Gold, Brust aus Silber, Lenden aus Bronze, Beine aus Eisen, Füße teils aus Eisen, teils aus Ton. Ich habe gefragt, wie viele Zehen hattet ihr, als ihr das letzte Mal runtergesehen habt? Und die Antwort war 10 Zehen. Also alle haben 10 Zehen gehabt und das Römische Reich zerfiel auch in 10. 10 Stämme haben das ganze Europa, das Römische Reich unter sich aufgeteilt. Ich habe euch gezeigt, dass 7 von diesen Stämmen überlebt haben. Das sind wir heute, also die Schweizer, die Deutschen, die Franzosen und so weiter, haben sich aus diesen Stämmen entwickelt. Und es ist alles genauso geschehen, wie Gott es vorausgesagt hat. Ich habe euch gezeigt, wie viele, ich habe nur einige von diesen vielen, die versucht haben, das Römische Reich wieder zusammenzusetzen, gezeigt. Und es ist nicht geschehen. Napoleon war einer davon. Und eine Begebenheit aus dem Ende seines Lebens hat mich persönlich sehr beeindruckt und ich möchte als Abschluss von der Einführung noch dieses noch einmal vortragen. Napoleon am Ende seines Lebens im Exil dachte darüber nach, was mit ihm passiert war. Er hatte versucht, Europa zu einen und das Römische Reich wieder zusammenzusetzen. Er hatte versagt. Eines Tages besuchte ihn ein Freund. Napoleon schaute ihn an und fragte ihn, erzähl mir alles, was du von Jesus weißt. Dieser wurde sehr verlegen. Ich weiß nichts über Jesus. Nun, sagte Napoleon, dann lass mich dir erzählen, was ich weiß. Du sprichst über Cäsar und Alexander und wie sie ihre Männer zu begeistern vermochten. Aber kannst du dir vorstellen, dass es Menschen gibt, die im Namen eines Toten Eroberungen machen und ihm völlig verpflichtet sind? Napoleon wusste nicht sehr viel über Jesus. Er dachte, Jesus sei tot. Er fuhr fort, meine Armeen haben mich vergessen, obwohl ich noch lebe. Ich kenne die Menschen. Aber Jesus ist kein gewöhnlicher Mensch. Es gibt auf der ganzen Welt keinen wie ihn. Cäsar, Alexander und ich haben Imperien gegründet, aber wir haben diese auf Gewalt aufgebaut. Jesus aber baute sein Reich auf Liebe auf. Zu dieser Stunde würden Tausende für ihn sterben. Forsche ich auch noch so lange in der Geschichte der Menschheit, so finde ich keinen wie ihn. Es ist beeindruckend, was Napoleon hier am Ende seines Lebens für Einsicht zeigt. Nun aber zum heutigen Thema, die Wehen der Erde. Ich möchte euch eine Frage stellen. Wie spät ist es? Wie spät ist es? Also ihr braucht nicht auf die Uhr zu schauen, ich frage nicht nach der Uhrzeit. Es gibt da eine Geschichte in der Bibel, die seit fast 2000 Jahren die ganze Christenheit verfolgt. In dieser Geschichte, wir finden sie in Matthäus Kapitel 24, sind Jesus und seine Jünger unterwegs in der Stadt Jerusalem. Als sie so neben dem Tempel vorbeigehen, der Tempel muss eines der beeindruckendsten Gebäude der Antike gewesen sein. Und als nun die Jünger so davor standen, sagten sie zu Jesus, schau einmal diesen Tempel an. Ist das nicht wunderbar? Ist das nicht fantastisch? Dieser wunderschöne Tempel ist der offensichtliche Beweis dafür, dass Gott mit uns ist. Ihre Brust schwoll ein wenig an, und Stolz erfüllte die Jünger. Die Bibel erzählt, dass Jesus zum Tempel sah, danach zu seinen Jüngern das Folgende sagte. Ihr bewundert das alles. Ich sage euch, hier wird kein Stein auf dem anderen bleiben. Alles wird bis auf den Grund zerstört werden. Diese Aussage verwirrte die Jünger. Sie zogen sich für eine Weile zurück, um darüber nachzudenken, wie dies denn alles sein könnte. Wie wäre es möglich, dass der Tempel zerstört werden könnte, da dieser doch das Symbol dafür war, dass Gott mit ihnen war? Es schien für sie unmöglich zu sein, dass der Tempel jemals zerstört werden würde. Und falls doch, so müsste es das Ende der Welt sein. Sie dachten also darüber nach und kamen wieder zu Jesus. Sie stellten ihm eine Frage. Wir finden diese Frage in Matthäus 24 ab Vers 3. Und als er auf dem Ölberg saß, traten seine Jünger zu ihm und sprachen, als sie allein waren, sage uns, wann wird das geschehen? Und was wird das Zeichen sein für dein Kommen und für das Ende der Welt? Die Jünger dachten, dass wenn dies alles passieren würde, es das Ende der Welt sein müsse und dass Jesu Wiederkunft damit einhergehen würde. Deshalb die Frage, Jesus, sage uns, wann wird dies geschehen und was wird das Zeichen sein deines Kommens? Jesus zeigt ihnen ein paar Zeichen, auf die sie achten sollten. Und ich möchte euch eine Frage stellen. Möchtet ihr auch wissen, was das für Zeichen sind? Also ein, zwei möchten gerne wissen. Möchtet ihr gerne wissen, was das für Zeichen sind? Gut, ich werde es euch erzählen, ob ihr wollt oder nicht. Matthäus 24, Abvers 4. Jesus aber antwortete und sprach zu ihnen, seht zu, dass euch nicht jemand verführe, denn es werden viele kommen unter meinem Namen und sagen, ich bin der Christus, und werden viele verführen. Ihr werdet hören von Kriegen und Kriegsgeschrei, sehet zu und erschrecket nicht, denn dies muss so geschehen, aber es ist noch nicht das Ende da. Denn es wird sich ein Volk gegen das andere erheben und ein Königreich gegen das andere. Und es werden Hungersnöte sein und Erdbeben hin und dort. Nun haben Menschen schon fast 2000 Jahre lang Ausschau gehalten für diese Zeichen. Skeptiker schauen Matthäus 24 an und lesen die Worte Jesu und sagen, Unsinn! Das sind keine Zeichen dafür, dass das Ende der Welt, dass wir am Ende der Welt angelangt sind. Das sind keine Zeichen für die baldige Wiederkunft Christi. Das sind Dinge, die sind schon immer geschehen. Die hat es schon immer gegeben. Wir haben immer wieder Hungersnöte gehabt. Wir haben Pestilenz und Erdbeben und Kriege gehabt. Wir haben immer wieder Personen gehabt, die von sich behaupteten, Jesus zu sein. Das sind keine Zeichen für die Wiederkunft Christi. Nun, die Skeptiker haben nicht ganz weit genug gelesen. Vers 8, sie haben vergessen, Vers 8 zu lesen. Dies alles aber ist der Anfang der Wehen. Was meinte Jesus, als er sagte, das alles aber ist der Anfang der Wehen. Im Jahr 1989 war meine Frau schwanger. Der Geburtstermin war auf den 10. Februar 1990 errechnet worden. Sie arbeitete damals im Spital Rickisberg. Wir lebten ja direkt beim Spital, in unserem Haus damals. Sie arbeitete dort 80%. Und ich machte mir so langsam Sorgen über diesen ungedämmten Einsatz. Sie hat immer voll Einsatz geleistet. Und ich habe zu ihr gesagt, du solltest langsam daran denken, aufzuhören und deinen Schwangerschaftsurlaub zu nehmen. Wozu, war die Antwort. Es geht mir gut. Ich entgegnete, wenn du so weitermachst, wirst du unser Kind noch auf der Arbeit bekommen. Nein, nein, es geht mir gut, ich möchte bis Ende Januar arbeiten, um dann nach der Geburt möglichst lange zu Hause bleiben zu können. Der Geburtstermin ist der 1. Februar. Sie hat, glaubt es oder glaubt es nicht, bis am 31. Januar gearbeitet. In der Nacht vom 2. auf den 3. Februar ist die Fruchtblase geplatzt. Mit einem Satz aus dem Bett. Oh, es geht los. Und Leonie sagt, nein. Zuerst die Fruchtblase geplatzt, noch viel Zeit. Ja, ich habe langsam Panik, nicht wahr, als Vater, das erste Kind. Und ich habe dann gesagt, jetzt rufst du die Hebamme an. Es war vielleicht 1 Uhr, 2 Uhr morgens, aber ich habe gesagt, du rufst sie jetzt an, ich will Sicherheit haben. Und sie hat dann ihr angerufen und sie sagt, ist alles in Ordnung, ruf mich wieder an, wenn die Wehen so 10 Minuten auseinander sind. 2-3 Stunden später war es dann soweit, die Wehen kamen in 10-minütigen Abstand. Ich sagte, so, aber jetzt ist es Zeit zu gehen. Nein, jetzt rufe ich erst die Hebamme an. Und was sagt die gute Frau? Ja, komm so gegen 7 ins Spital. Es ist aber erst 5 Uhr. Ich bekomme wieder langsam Panik. Gut. Ich habe es schon erwähnt, wir wohnten damals nur 20 Meter vom Spital Riggisberg weg. Luftlinie. 20 Meter. Aber sie wollte unbedingt nach Frutigen ins Spital. Gut, man muss dazu sagen, sie hatte ihren Frauenarzt dort. Und die Hebamme, die sie sich ausgesucht hatte, hat sie selber zur Welt gebracht, hat ihre Mutter bei allen 7 Kindern beigestanden und sie wollte einfach die haben. Alles schön und gut, kein Problem. Aber die Wehen kamen in immer kürzeren Abständen und ich drängte zum Aufbruch. Ich sagte, ich will nicht, dass unser Kind in unserem Auto zur Welt kommt. Ich möchte, dass es mit professioneller Hilfe im Spital passiert. So gingen wir also ins Auto, fuhren nach Frutigen und kamen so kurz vor 7 dort an. Die Wehen kamen immer häufiger und heftiger und plötzlich ging es sehr, sehr schnell. Die Skeptiker sagen, dies hat es alles schon immer gegeben. Das sind keine Zeichen dafür, dass Jesus bald wiederkommt. Das sind Dinge, die hat es schon immer gegeben. Wir haben immer wieder Hungersnöte gehabt, immer wieder Pestilenz gehabt, immer wieder Personen, die behaupteten, Jesus zu sein. Jesus sagt, ja natürlich hat es dies alles schon früher gegeben. Jesus wusste das, denn es passierte ja auch zu seiner Zeit. Aber die Wehen werden stärker und stärker. Und je näher die Wehen, desto näher kommen wir dem zweiten Kommen Jesu. In meiner Bibel steht, niemand weiß Zeit oder Stunde. Niemand kann ausrechnen, wann es geschehen soll. Jesus hat ganz klar gesagt, an dem Feigenbaum lernt ein Gleichnis. Wenn seine Zweige jetzt saftig werden und Blätter treiben, so wisset ihr, dass der Sommer nahe ist. Wenn du also die Wehen siehst, wie sie stärker und häufiger auftreten, dann weißt du ohne den geringsten Zweifel, dass das zweite Kommen Jesu kurz bevorsteht. Eine Frage. Wie heftig sind die Wehen? Wie nahe sind sie beisammen? Wie heftig sind die Zeichen, die Jesus uns gegeben hat? Um eine Antwort auf diese Frage zu erhalten, müssen wir nachlesen, welche speziellen Zeichen uns Jesus gegeben hat. Wir können diese Zeichen in 3 generelle Kategorien einteilen. Jesus gab uns Zeichen, auf die wir achten sollen, in der religiösen Welt, in der politischen Welt und in der Natur. Schauen wir sie uns einmal einzeln an. Zeichen in der religiösen Welt. Das sind Zeichen, auf die wir achten sollen in der religiösen Welt. Matthäus 24, Vers 5. Denn es werden viele kommen und unter meinem Namen und sagen, ich bin der Christus. Und sie werden viele verführen. Matthäus 24, Vers 23 bis 26. Dort steht, wenn dann jemand zu euch sagen wird, siehe, hier ist der Christus, oder da, so sollt ihr es nicht glauben, denn es werden falsche Christusse und falsche Propheten aufstehen und große Zeichen und Wunder tun, so dass sie, wenn es möglich wäre, auch die Auserwählten verführten. Siehe, ich habe es euch vorausgesagt, wenn sie also zu euch sagen werden, siehe, er ist in der Wüste, so geht nicht hinaus. Siehe, er ist drinnen im Haus, so glaubet es nicht. Seid vorsichtig, sagt Jesus. Es werden viele Christusse auftreten. Es gab in der Geschichte der Menschheit immer wieder eine oder zwei Personen, die behaupteten, Jesus Christus zu sein. In jedem Jahrhundert. Seit Christus gab es immer ein oder zwei Personen, die diesen Anspruch hatten, und sie hatten auch Nachfolger. Habt ihr bemerkt, dass in den letzten 30 Jahren es immer mehr und mehr und mehr geworden sind? Gehen wir doch einmal kurz zurück in die 70er Jahre. Jim Jones ist vielleicht den Älteren unter uns ein Begriff. Er war ein sehr charismatischer Mensch, der behauptete, er sei der wiedergekommene Messias. Er nahm seine Nachfolger mit nach Guyana und alles endete in einer Katastrophe, weil alle seine Nachfolger einen mit Cyankali vergifteten Saft getrunken haben und viele Hunderte starben. Jesus sagt, seid vorsichtig. Wenn viele kommen und sagen, ich bin Christus, so wisset, dass das Ende nahe ist. Ich weiß nicht, wer von euch schon von Charles Manson gehört hat. Er ist ein Massenmörder. Seine Anhänger verehren ihn als Jesus Christus. Was viele nicht wissen ist, dass Charles Manson die Schlacht von Armageddon auslösen wollte durch seine Morde. Seine Anhänger verehren ihn bis heute, obwohl er im Gefängnis sitzt. Jesus sagt, seid vorsichtig, wenn es viele sind. Habt ihr schon von Sun Hyung Moon gehört, den sogenannten Moonies? Er hat Hunderttausende von Nachfolgern. Er behauptet von sich, ich bin der lebendige Gott und der lebendige Gott lebt in mir. Einer, den wir sicher alle kennen, ist David Koresh. Er behauptete, ich bin Jesus Christus, aber ich bin ein sündiger Christus. Ich bin gekommen, dein Leben in Sünde zu leben, um zu sehen, wie das ist. Könnt ihr euch das vorstellen? Ein sündiger Christus. Meine Bibel sagt mir, dass Jesus ein sündloses Leben lebte. David Koresh sagte, er sei die Inkarnation Christi. Ihr wisst alle, was in Waco, Texas passiert ist. Viele seiner Anhänger starben durch das Feuer, das ausgebrochen ist. Dann gab es Marshall Applewhite. Das ist derjenige mit den UFOs. Das war überall in den Nachrichten. Er glaubte, dass ein UFO kommen würde, um ihn und seine Getreuen abzuholen. Er war davon überzeugt, Christus zu sein. Einer nach dem anderen, nach dem anderen, nach dem anderen. Wie viele sind es mittlerweile? Es passiert so oft, dass es einen Namen dafür gibt. Denn gerade als das Millennium vor der Türe stand, gab es so viele Christusse in Jerusalem, dass sie es das Jerusalem-Syndrom nannten. Jesus sagt, seid vorsichtig, wenn es viele sind. Wie schon gesagt, es gab immer ein oder zwei Personen, die behaupteten, Christus zu sein. Aber heute, an diesem Tag, heute, gibt es alleine in Nordamerika 1200 Personen, die behaupten, Jesus Christus zu sein. Wenn viele kommen, sagt Christus, dann wisset ihr. In 2. Timotheus 3, Vers 1 bis 5 lesen wir das Folgende. Das sollst du aber wissen, dass in den letzten Tagen schlimme Zeiten kommen werden. Denn die Menschen werden viel von sich halten, geldgierig sein, prahlerisch, hochmütig, Lästerer. Den Eltern ungehorsam, undankbar, gottlos, lieblos, unversöhnlich, verleumderisch, zuchtlos, wild, dem guten Feind, Verräter, unbedacht, aufgeblasen. Sie lieben die Wollust mehr als Gott. Sie haben den Schein der Frömmigkeit, aber deren Kraft verleugnen sie. Solche Menschen meide. Frage: Ist es nicht genau das, was wir heute sehen? Beispiele in der religiösen Welt haben wir angeschaut. Ein Beispiel noch. In Amerika wurde vor einigen Jahren eine Umfrage gemacht in einer Zeitschrift. Die Zeitschrift heißt Christsein heute. Und dort wurden unter aktiven Christen und Theologen wurde eine Umfrage gemacht, nur 4 Fragen. Und hier sind die Antworten von denen, die geantwortet haben, die mitgemacht haben. Die erste Frage lautete: Glaubst du an die Auferstehung Jesu von den Toten? Nein. 39% der Befragten, die geantwortet haben, sagten nein. Zweite Frage. Glaubst du an die jungfräuliche Geburt Jesu? Es kommt noch schlimmer. 47% nein. Wir glauben nicht an die jungfräuliche Geburt Jesu. Dritte Frage. Glaubst du heute an eine böse dämonische Macht? Christen, aktive Christen und Theologen. 45% nein. Vierte Frage. Glaubst du, dass die Bibel das wahre, unverfälschte Wort Gottes ist? Ich kann euch sagen, diese Antwort wird euer Herz brechen. Nein. 85%. Pass auf, sagt die Bibel. Wenn Menschen sich gottesfürchtig geben, aber seine Kraft verleugnen, achte darauf. Es ist ein Zeichen. Aber gehen wir weiter zu der zweiten generellen Kategorie. Politische Zeichen. Dies sind Zeichen, die Jesus uns nennt, auf die wir achten sollen in der Politik, König, Königreiche, Regierungen und so weiter. In Matthäus 24, Vers 6 lesen wir: Ihr werdet hören von Kriegen und Kriegsgeschrei. Seht zu und erschrecket nicht. Denn das muss so geschehen. Aber es ist noch nicht das Ende da. Lasst uns dies ein wenig genauer betrachten. Gibt es Zeichen, die wir sehen können in unseren Tagen, die auf die Wehen hinweisen im Bereich von Kriegen und Kriegsgeschrei, die stärker und häufiger auftreten? Ja, natürlich. Das 20. Jahrhundert gilt als das blutigste Zeitalter der Kriege. Im 20. Jahrhundert starben mehr Menschen durch Kriege als in allen Jahrhunderten davor. Im 20. Jahrhundert starben durch kriegerische Auseinandersetzungen 203 Millionen Menschen. 20 Millionen im Ersten Weltkrieg, 50 Millionen im Zweiten Weltkrieg Und all die anderen sind gestorben bis heute, im 19. Jahrhundert. Also 1900 bis 2000. 203 Millionen Menschen. Im 19. Jahrhundert begannen Philosophen zu argumentieren, dass die Bibel unmöglich wahr sein könne. Und einer unter ihnen mit Namen Friedrich Nietzsche sagte das Folgende: Gott ist tot, es gibt keinen Gott. Aber nicht lange nachdem er das niedergeschrieben hatte, schrieb er: Wenn dies wahr sein sollte, dann wird das nächste Jahrhundert eines der blutigsten sein, die es in der Geschichte der Menschheit. Er hatte absolut recht. So wie die Welt Gottes Wort aus den Augen verlor und seine Existenz leugnete, verloren 203 Millionen Menschen ihr Leben durch Kriege. Gerade jetzt finden rund 38 bewaffnete Konflikte statt, und das in 28 Ländern. Hier noch eine Statistik, die etwas Angst macht. Die 8 Länder, von denen wir wissen, das ist ein bisschen beängstigend, das sind nur die 8, von denen wir wissen, dass sie nukleare Waffen haben. Die anderen wissen wir noch gar nicht davon. Die 8 Länder, von denen wir wissen, dass sie nukleare Sprengköpfe besitzen, haben zusammen so viele Bomben, um die gesamte Menschheit 50 Mal auszulöschen, und das innerhalb nur einer Stunde. Jesus sagt, wenn ihr von Kriegen und Kriegsgeschrei hört, dann wisst, dass die Zeit nahe ist. Wisst ihr, was im Jahre 2000 passiert ist? Wir haben so etwas wie einen traurigen Rekord gehabt im Jahre 2003. 175 terroristische Anschläge und versuchte Anschläge nur im Jahr 2003. Das sind extrem viele terroristische Anschläge. Aber was wirklich interessant ist, ist das Jahr 2004. Im Jahr 2004 waren es bereits 655 terroristische Anschläge und versuchte Anschläge. Auch dies hat es immer gegeben. Aber Jesus sagt, wenn die Häufigkeit solcher Ereignisse stark zunehmen wird, wachet auf, das sind die Wehen. Meine Wiederkunft ist nahe bevorgestanden. Wir haben nun die Zeichen in der religiösen Welt betrachtet und die Zeichen in der politischen Welt. Und ich möchte noch etwas Zeit damit verwenden, die Zeichen in der Natur etwas genauer anzusehen. Dies sind die Zeichen, die um uns herum passieren, in der Welt, in der Natur, in der Welt, in der wir leben, in unserer Umwelt. Jesus macht uns darauf aufmerksam, auf Dinge, die in der Natur passieren. Matthäus 24, Vers 7. Denn es wird sich ein Volk gegen das andere erheben und ein Königreich gegen das andere. Und es werden Hungersnöte sein und Erdbeben hier und dort. Lasst uns kurz darüber nachdenken, ob dies auf uns zutrifft. Was ist mit Hungersnöten? Ist Hunger etwas, was in den letzten Jahren zugenommen hat? Gerade heute sind rund 28 Millionen Menschen von Hunger bedroht in der Subsahara Afrikas. Alle 6 Sekunden stirbt ein Kind an Mangelernährung und Hunger. 850 Millionen Menschen leiden unter Mangelernährung, dies obwohl es genügend Nahrung für alle gibt. Jesus sagt uns, dass wenn Hunger und Hungersnöte zunehmen, wir wissen, dass er bald wiederkommt. Jesus nennt auch Pestilenz. Nun, die Frage ist berechtigt, was ist Pestilenz? Pestilenz ist alles, was deine Ernte zunichte macht, oder eine Krankheit, oder eine Epidemie. Lass mich kurz 20 Jahre zurückblicken. Streptococcus A ist auf dem Vormarsch. Meningitis ebenfalls. Ebola. Tuberkulose, wir dachten schon, wir hätten sie besiegt. Sie ist wieder auf dem Vormarsch. SARS, eine ganz neue Bedrohung. Das West-Nil-Virus ist auf dem Vormarsch. BSE, auch Rinderwahn genannt. Erinnert ihr euch noch daran? Und das Neueste? Die Vogelgrippe. Wissenschaftler haben herausgefunden, dass wenn die Vogel, denn der Vogelgrippe-Virus, sich so weit verändert, dass er auch für Menschen gefährlich wird, es könnte zu 50% der Erdbevölkerung ausrotten. 50%. Todesfälle in Spitälern, die auf resistente Keime zurückführen, haben sich in den letzten 12 Jahren versiebenfacht. Jesus sagt, wenn dies alles geschieht, merkt auf. Jesus sagt aber auch etwas über Erdbeben. Dies ist sehr interessant. Hier ist eine Statistik, wie es sie so eigentlich gar nicht gibt. Es ist eine Statistik von Sean Binstra. Er hat die gemacht und er hat nur Erdbeben von 7+. Also Richterskala, allen bekannt. 7 und höher. Ich habe selber ein Erdbeben 5,5 erlebt. Das war in einem Freizeitpark in Amerika, wo man das 5,5 erleben kann. Und das ist heftig. Das ist wirklich heftig. Da wirst du recht durchgeschüttelt. Und hier sind nur die, die so 7 und höher sind. Gut, sehen wir uns das mal kurz an. In den Jahren 1 bis 299 ein Erdbeben, 300 bis 499 2, 500 bis 799 1, 800 bis 999 3, dann 1000 bis 1099 2, so geht es weiter, 1100 bis 1299 eines, 1300 bis 1499 eines, 1500 bis 1599 2, und dann passiert etwas. Von 1600 bis 1699 gab es 7 Erdbeben. 7 Erdbeben in nur 100 Jahren. Wie geht es weiter? 1700 bis 1799 13, was fast eine Verdoppelung ist. Dann 1800 bis 1899 26, wieder eine Verdoppelung. Und dann 1900 bis 1989, wie viele glaubt ihr, hat es da gegeben? Erdbeben. Da hat er aufgehört, es ist ihm wahrscheinlich Angst und Bang geworden. 130 Erdbeben in 89 Jahren. Pass auf, sagt Jesus, wenn dies alles geschieht, mehr so wisset, dass mein Kommen nahe ist. Das sind die Wehen. Ein Beispiel aus der jüngsten Geschichte. Der Tsunami von 2004 brachte 9,3 auf der Richterskala. Dieses Erdbeben war das erste, das auf allen Geräten rund um die Welt aufgezeichnet werden konnte. Es war das längste je gemessene, 10 Minuten lang. Ein Erdbeben, das 10 Minuten lang gedauert hat. Es verursachte den größten je gemessenen Riss auf dem Meeresboden, über 1280 Kilometer lang. Seit dem Jahre 1900 wurden 1096 Tsunamis registriert. Der Tsunami von 2004 hat mehr Schäden verursacht als alle 1905 Tsunamis zusammen. Ein einziger Tsunami. Frage, wie spät ist es? Jesus hat uns gesagt, auf diese Zeichen zu achten. Und plötzlich sehen wir, wie sich alle diese Zeichen erfüllen. Matthäus 24, Vers 14 sagt uns, und es wird gepredigt werden, dies Evangelium von Reich in der ganzen Welt zum Zeugnis für alle Völker, und dann wird das Ende kommen. Dieser Text weist auf Offenbarung 14, Vers 6 hin. Dort lesen wir, und ich sah einen anderen Engel fliegen mitten durch den Himmel. Der hatte ein ewiges Evangelium zu verkünden, denen, die auf Erden wohnen. Allen Nationen und Stämmen und Sprachen und Völkern. Jesus sagt, geh hin in alle Welt und predige das Evangelium aller Kreatur. Dann wird das Ende kommen. Ist das die Wahrheit? Passiert es jetzt und heute? Absolut. Im Jahre 1800 war die Bibel in nur 70 Sprachen erhältlich. Zu dieser Zeit lebte in Wales, in England, ein Mädchen, sie hieß Mary Jones und sie war 9 Jahre alt. Gott brauchte sie für sein Werk. Dieses Mädchen ist 40 Kilometer zu Fuß gegangen, um eine Bibel zu kaufen. Dies beeindruckte jemanden so sehr, dass er die britisch-ausländische Bibelgesellschaft gründete. Um 1800 gab es die Bibel in 70 Sprachen. Heute ist die Bibel in 2033 Sprachen erhältlich. Heute wächst das Christentum 65% schneller als die Bevölkerung in Afrika. In Südamerika wächst sie sogar 4-mal schneller als die Bevölkerung. Es geht alles sehr schnell vorwärts, genauso wie Christus es vorausgesagt hat. In Indien wächst die Gemeinde bei den Hunderttausenden. Jeden Tag werden Tausende getauft. Es gibt 85 Millionen Christen im kommunistischen China. Und noch etwas Wunderbares, was wir heute, die wir heute leben, erleben dürfen. Wir sind die erste Generation mit der Möglichkeit, in Sekunden mit der ganzen Welt zu kommunizieren. Per Satellit und Internet wird die Botschaft von der baldigen Wiederkunft Christi mit nur 2 Sekunden Verzögerung verkündet. Bald wird keiner mehr sagen können, ich habe es nicht gewusst. Warum diese Wellen? Jesus will, dass wir wissen, wie spät es ist. Johannes 26, Vers 21. Eine Frau, wenn sie gebärt, so hat sie Schmerzen, denn ihre Stunde ist gekommen. Wenn sie aber das Kind geboren hat, denkt sie nicht mehr an die Angst, um der Freude willen, denn ein Mensch ist zur Welt gekommen. Und auch ihr habt nun Traurigkeit, aber ich will euch wiedersehen. Und euer Herz soll sich freuen und eure Freude soll niemand von euch nehmen. Ein kleines Mädchen, sie ist gerade 2 Jahre alt. Sie wird vom Vater zu Bett gebracht, da fragt sie, kann ich eine Diskussion mit dir haben? Nun, der Vater denkt zuerst, es sei nur, um ein bisschen Zeit zu schinden. Und da sagte er, okay, aber nur eine ganz kurze. Gut. Daddy, glaubst du, dass es im Himmel Orangen geben wird? Er hat gesagt, ich weiß es nicht. Aber es wird so viele Früchte im Himmel geben, da wird es viele Früchte haben, die du auch gern haben wirst. Toll, dann werde ich meinen eigenen Orangenbaum haben. Daddy, ja, mein Liebling, glaubst du, dass wenn wir in den Himmel kommen, Jesus Zeit für mich haben wird? Oh ja, ganz bestimmt, denn was wir in etwas haben, dann ist es Zeit. Die Ewigkeit hört nie auf. Was ist da schon ein Tag mit Jesus? Oh toll, dann werde ich einen Tag lang mit Jesus unter meinem Orangenbaum sitzen und Orangen essen. Daddy, glaubst du, dass es noch lange geht, bis Jesus wiederkommt? Ich glaube nicht. Gut, denn ich will Jesus sehen. Daddy, ja, wirst du auch dort sein? Oh ja, darauf kannst du zählen. Kann ich dir die gleiche Frage stellen? Alles, was in der Bibel steht, ist am Geschehen und ist schon geschehen. Es ist Realität geworden. Das ist die letzte Frage, die ich dir heute Morgen stellen werde. Wirst du auch dort sein? Lieber himmlischer Herr und Heiland, ich möchte dir von ganzem Herzen danken, dass du so nach deinem Versprechen mitten unter uns bist. Wir danken dir für deine wunderbare Botschaft. Wir danken dir, dass du uns nicht im Ungewissen lässt, sondern dass du uns Zeichen gegeben hast, wo wir darauf achten können. Und wir sehen, wie die Zeichen sich vermehren, wie es immer mehr und mehr wird. Wir dürfen uns freuen, weil du schon gleich zurückkommst. Ich bitte dich jetzt heute Morgen, Herr, du mögest uns alle für den restlichen Tag, für diesem Sabbattag, mögest du uns segnen und uns begleiten, aber auch die neue Woche mögest du uns begleiten. Lass du aber die Botschaft, die du uns gegeben hast, in unseren Herzen Frucht bringen, damit wir bereit sind und bereit bleiben für deine grosse Wiederkunft, damit wir zu dir dürfen kommen und in Ewigkeit bei dir dürfen sein. Wir danken dir, dass du schon gleich wiederkommst. Wir danken dir, dass du uns jetzt auch noch hilfst, eine letzte Anstrengung zu machen, damit du wirklich auch kannst wiederkommen. Nimm Lob und Dank dafür im Namen Jesu. Amen.
Amen.